Ja, liebe Geschwister, ich bin dankbar dafür, dass wir irgendwie das Wort unter die Gnade Gottes stellen dürfen, auch im Gebet, weil was habe ich euch zu sagen? Es ist Gottes Wort, was reden kann. Ich bin ja nur ein Mensch und wie klein. Das wird mir an der Begebenheit, um die es heute geht, auch so bewusst. Ich möchte uns den Text am Anfang vorstellen. Wir wollen weiter nochmal hineinschauen in das Leben vom Jona und ich möchte Jona 3 ab Vers 1 lesen mit uns. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mache dich auf, gehe nach Ninive, der großen Stadt, und rufe ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte Jona sich auf, ging nach Ninive, gemäß des Wortes des Herrn. Ninive war aber eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann in der Stadt hineinzugehen, 1 Tagesreise weit. Und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen: Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen. Und es kehrte um, er kehrte um von der Glut seines Zornes, so dass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten, und Gott ließ sich des Unheils gereuen, das er zu ihnen zu tun gesagt hatte, und er tat es nicht. Und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig, und er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Lande war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich des Unheils gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach: Ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus, ließ sich östlich von der Stadt nieder, und er machte sich dort eine Hütte, und er saß darunter im Schatten, bis er sehe, was mit der Stadt geschehen würde. Da bestellte Gott der Herr einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf war, ihn von seiner Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm. Beim Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus, so dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, so dass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele sterbe. Und er sagte: Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona: Ist es recht, dass du wegen des Rizinuses zornig bist? Und er sagte: Mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinusses, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, die mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Soweit Gottes Wort. Beim ersten Mal reinschauen haben wir geschaut, dass Jona nicht ziehen wollte, und wir haben hier die Begründung gelesen. Er wusste, wie Gott ist, und es entsprach nicht dem Willen des Jonas, dass dieses Volk, dass diese Stadt umkehrt, sondern es waren die Erzfeinde gewesen. Die Assyrer, die standen gegen Israel, und wir merken ja auch, dass nicht viel später Israel dort auch durch die Assyrer und Babylonier in Gefangenschaft gezogen und geführt worden sind. Es stand entgegen dem, was Gott wollte. Und Gott benutzte dann die Umstände, und er bestellte einen Sturm, als er auf der Flucht war. Er bestellte einen Fisch. Gott benutzt Umstände, um den Jona dahin zu bringen, dass er sich wieder an Gott wendet, weg von Gott, jetzt hin zu Gott, und dass er sich einreihte und den Auftrag Gottes ausführte. Ich habe mir das angeguckt, irgendwie so Ninive. Eine Zeit lang hat man gesagt, Ninive hat gar nicht so existiert, man hat es nicht gefunden in den früheren Ausgrabungen. Und wenn wir jetzt so zwei Bücher weiter gucken, dann merken wir, dass Gott 100 Jahre später Ninive vollkommen zerstören lässt. Wie kaum eine andere Stadt. Alles wurde dem Erdboden gleichgemacht. Diese Bosheit, die da war, ist wieder hochgekommen. Umkehr, Buße, Zurechtbringung lässt sich nicht vererben. Jeder ist für sich selber verantwortlich, wie er zu seinem Gott und zum Reden Gottes steht. Und das musste dann die nachfolgenden Generationen von Ninive auch erleben. Gott sucht Sünder heim. Aber Gott ist derjenige, der auch ruft und der zurechtruft. Und das ist dieser Ruf. Und wenn Jona ein Prophet ist, und in diesem Buch sind es 7 Worte, die er zu sagen hat. 7 Worte an die Stadt Ninive. Und die 7 Worte sind: noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Gott sagt ihm diese Worte. Ich weiß gar nicht, ob er die Sprache kannte, der Assyrer. Er kam ja nicht aus Assyrien, er kam aus Gad Efa in der Nähe von Nazareth oder Bethel, wo auch der Herr geboren ist. Was ist das Große an dem Propheten Jona, dass selbst der Jesus den zitierte? Dass Jona, das, was mit Jona geschah und das, was wir hier lesen, ist ein Bild dessen, wie Gott mit den Menschen umgeht. Auf der einen Seite zeigt er durch diese 3 Tage, der Jesus sagt es im Matthäus-Evangelium, es wird euch kein anderes Zeichen gegeben werden, wie das Zeichen Noah, der 3 Tage im Bauch des Fisches war. Der Jesus, der war 3 Tage im Tode, und ich bin nicht sehr weit gekommen über nachdenken, was das heißt. Was war das für eine Zeit, des Herrn Jesus im Tode zu sein? Kein anderes Zeichen wird euch gegeben werden, wie das Zeichen Jona. Nachdem Jona aus diesem Fisch kam, ging die frohe, gute Botschaft der Rettung an die Heiden. Und nachdem der Jesus gestorben und auferstanden ist, da wurde Israel beiseite gesetzt, und an die Nationen ging das Evangelium, und es ging an alle Nationen. Und wenn wir hier sehen, es gibt in der Bibel keine Begebenheit, die dem gleich ist, dass 120.000 Menschen auf einmal umgekehrt sind, Buße getan haben, und dass das irgendwie, wenn man das so liest, dass man eigentlich nur sagen kann, das war echt gewesen. Da drang Gottes Botschaft und Gottes Wort ins Tiefe des Herzens der Menschen ein, und es geschah eine Veränderung. Und das Große ist vom Jona, dass eigentlich an seinem Bild abzulesen ist, was Gott in der Geschichte tut. Der Jesus starb, war 3 Tage im Tod. Danach wurde Israel beiseite gesetzt, wie Jona außerhalb der Stadt saß und das Heil, das fand in der Stadt statt, bei den Nationen. Ich finde, das ist das Große, was so prophetisch vom Jona abzulesen ist, mit vielen Kleinigkeiten, die man wahrscheinlich da jetzt noch einreihen könnte. Was war Ninive für eine Stadt und warum war Ninive so weit offen für das Reden Gottes, für diese 7 Worte, die gesagt worden sind? Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Ich habe das letzte Mal das schon mal ganz kurz gesagt. 40 ist immer eine Zahl dafür in der Bibel, für einen Zeitraum, für einen abgeschlossenen Zeitraum, den Gott gibt. 40 Jahre Wüstenwanderung, 40 Jahre Weg Gottes mit dem Volk Israel. 40 Tage war der Jesus in der Wüste. Wir finden das immer wieder. Wir finden Zeitabschnitte der Könige. 40 Jahre der König David, 40 Jahre der König Saul, abgeschlossene Zeitabschnitte. Und ich finde, wir finden in dieser Zeit etwas ganz Besonderes. 41 Jahre war ein gottloser König tätig und Gott schickt in dieser Zeit unheimlich viel Gnade an das Volk, dass es wachsen konnte, dass es wieder seine alten Grenzen herstellte. Gottes Gnade geht in der Zeit über diesen Zeitabschnitt der 40 Jahre hinaus. Wo stehen wir heute? Wo stehen wir heute als Gemeinde? Wo stehen wir heute in der Christenheit? Stehen wir nicht weit über dieses Maß der Gnade und der Liebe Gottes schon hinaus? Geht es uns nicht auch in vielem so gut, wie es uns selten gut gegangen hat? Und ist vielleicht in manchem unser Herz doch weg von Gott? Ich habe gedacht, warum hat es so tief reingetroffen in Ninive diese Botschaft, dass eine Umkehr stattgefunden hat? Ich habe gelesen und auch gehört, dass in der Zeit Pest und andere Krankheiten im Vorfeld über die Stadt hinweggegangen sind. Ich habe dann selber nochmal recherchiert, es hat auch einen Bericht von einer sehr großen Sonnenfinsternis, dass sie in die Geschichte eingegangen ist. Von meiner Rechnung war die allerdings kurz nach dieser Zeit gewesen, vielleicht als Warnung für die nächste Generation. Wenn so Krankheiten da sind, wenn Nöte da sind, dann lässt das einen nachdenken. Und ich will da eigentlich gar nicht drauf eingehen, aber ich habe gedacht, was hier stattfand, war eigentlich ein Lockdown, den man sich gar nicht größer vorstellen konnte. Plötzlich stand alles still, von Anfang an durch dieses Reden Gottes durch den Jona. Es wurde die Kleider ausgezogen, es wurde Sacktuch angezogen, es wurde weder gegessen noch getrunken, von oben nach unten, von groß nach klein. Es gab keinen Unterschied. Diese Nachricht ging an den Königshof. Der König zog seinen Königsmantel aus, der König zog Sacktuch an. Er gab Befehl und setzte sich in den Dreck und in den Staub. Es war ein Durchstechen da, irgendwie zu merken, unsere Sünde ist vor Gott angekommen und so geht unser Weg nicht weiter. Und es war auch der Befehl, lasset ab von der Gewalttat der Hände, kehrt um und richtet euren Weg auf Gott. Und es war nicht nur diese Umkehr von innen und nach außen, von dem Inneren auch, sondern es war eine Ausrichtung hin zu Gott, schreit mit aller Kraft zu Gott, ob er sich nicht gereuen lässt. Die Ausrichtung war eine neue. Der Weg und die Richtung war Kraft und Blick hingerichtet zu sein auf Gott, weil Gott geredet hat und weil sie es ernst genommen haben. Wisst ihr, ich musste dran denken, der Harald, der hat mir, glaube ich, vor 1,5 Wochen erzählt und ich hatte ihn gefragt mit seinem Fuß. Er hat mir was gesagt, ja, wie er das gemacht hat. Er hat gesagt, wie hart der Boden war an der Stelle und er wollte ihn umgraben. Und er hat dann sozusagen immer wieder mit dem Spaten versucht, diesen Boden zu lockern. Er hat so weit da rein, dass der Spaten nicht in den Boden, sondern seinen Fuß reinging und er blutig war. Wisst ihr, mir hat das innerlich wehgetan beim Erzählen. Aber mir hat es noch mehr wehgetan, wenn ich gedacht habe, dass der Jesus, um deinen und meinen Herzensboden aufzulockern, sich selbst dahingegeben hat, dass er nicht nur seinen Fuß, sondern seine Füße hat durchbohren und durchgraben lassen am Kreuz, dass der Jesus seine Hände durchgraben lassen hat, seine Seite durchstechen lassen hat, weil er möchte, dass sein Wort und seine gute Botschaft der Rettung in unseren Herzensböden ankommt. Und wie viel trampelt über unsere Herzen drüber weg? Wie viel sind wir gesättigt von Dingen und plattgetreten, dass Gottes Wort nicht seine Kraft und Wirksamkeit entfalten kann. Der Gärtner, der gräbt um, der wirft den Boden um, dass das Innere nach außen kommt und dass der Same reingehen kann. Kann Gottes Wort unser Herz noch erreichen? Lassen wir Gott seine Arbeit tun, auch an unserem Herzensboden, dass wir weich werden für sein Reden und dass eine Veränderung stattfinden kann, dass wir das lassen an Gewalttat, was da ist. Wenn wir zwei Bücher weiter in Nahum lesen, dann ist das erschreckend, wie es in Ninive aussah. Und es ist für mich nicht verwunderlich, wo die ganzen Sacktücher her hatten, um alle Leute zu bedecken und alles Vieh zu bedecken. Dort steht geschrieben in Nahum, dass die Kaufleute so zahlreich waren wie die Sterne am Himmel. Handel, Ware, Besitz hatte eine unheimliche Bedeutung gehabt. Da waren Säcke da ohne Ende. Die Gerätschaften wurden in Massen rausgetragen bei der Zerstörung von Ninive. Was ist in Masse da? Was ist für uns so wertlos? Sollten wir uns nicht auch in den Staub setzen und merken, Gewalttat ist bei uns auch manchmal nur ein Joystick-Klick oder ein Mausklick. Mich hat es mal erschrocken, im Psalm zu lesen, dass es gut ist, wenn Mord und Totschlag, wenn das Augen nicht gesehen haben. Wie viel haben unsere Augen, haben meine Augen schon gesehen? Wenn ich drüber nachdenke, ich schreie dann meinen Herrn um Vergebung und um Hilfe an. Wie viel habe ich zugelassen, dass mein Herzensboden plattgetrampelt worden ist? Gott hat hier, trifft auf den Herzensboden, der aufgeht. Und er trifft auf Menschen, die umkehren. Und worauf schaut Gott? In Vers 10 steht das, Gott sah ihre Taten. Gott sah an dem, was sie taten, dass sie umgekehrt waren von ihren bösen Wegen. Und Gott ließ sich des Unheils gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Gott straft Sünde, wo er sie findet. Nur eins durchbricht das, Buße, Umkehr. Dann ist Sünde und Schuld gerichtet an unserem Herrn und Heiland. Ist dein Leben gerichtet, durchleuchtet durch die Kraft Gottes, durch sein Wort, und ist dein Leben gerichtet komplett am Kreuz von Golgatha. Gott ließ es sich gereuen. Ich finde, das ist das größte Wunder, was wir finden im Buch Jona. Ein Volk umgekehrt von 120.000, die nicht wussten, zu unterscheiden zwischen rechts und links. Sind jetzt da nur die Kinder gemeint? Ich weiß es nicht. Vielleicht ja. Aber ich habe gedacht, wenn ich mich ein ganz klein bisschen in meinem Herzen, meinen Gedanken von Gott entferne, weiß ich nicht mehr, was rechts und links ist vor Gott, was richtig und verkehrt ist in seinen Augen. Wie weit bin ich oft entfernt, nicht den Weg Gottes zu erkennen, nicht unterscheiden zu können, weil Sünde eingekehrt ist in meinem Herzen, meinem Leben oder Gleichgültigkeit. Lassen wir uns davon ansprechen. Aber ich finde, jetzt kommt eine Begebenheit und das vierte Kapitel, wenn wir da hineingucken, finden wir etwas, wie Gott sich um seine Leute kümmert. Es war ein Prophet Gottes gewesen, der Jona. Und der Jona ist vom Verkündiger dieser sieben Worte zum Zuschauer geworden. Wie schnell werden wir als Christen zum Zuschauer dessen, was Gott tut? Wie schnell lassen wir ab, in unserem Herzen da zu sein, wo Gott ist, oder an dem Auftrag zu stehen, den Gott uns gegeben hat. Jona wurde vom Verkündiger dieser sieben Worte zum Zuschauer. Und ihm missfiel das, was er sah. Und es empfiel dem so sehr, dass es zornig war. Er kam damit nicht klar. Und er betet zu dem Herrn, lesen wir Kapitel 4, Vers 1. Ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Merken wir, schon von zu Hause her war er gegen das, was Gott wollte. War er ein Rebell. Und ich finde mich da so wieder drin. Ich habe gedacht, der Ralf hatte, schreibt ja uns jede Woche diesen Mail und wir können reingucken. Ihr hättet sehen können, dass heute es weitergeht um Jona. Und der Ralf hat geschrieben, dann hört euch doch schon mal die Predigt an von vor 28 Tagen. Ich bin Rebell, ich hätte das vielleicht tun wollen. Aufgrund dieser Nachricht hätte ich es niemals getan. Ich hätte mich nicht so schubsen lassen. Ich bin in mir ein Rebell. Und wo führt das hin, wenn man Rebell ist? Wenn man gegen das ist, was Gott will. Wir sind oft Menschen, die anders fühlen, wie Gott fühlt. Und wir fühlen uns eher bestätigt in unseren Gefühlen. Wir sind oft Menschen, die in unseren Gedanken gefangen sind und anders denken, wie Gott denkt. Und wir sind gefangen darin und lassen nicht zu, die Größe Gottes zu erkennen und die Klarheit und Wahrheit seines Wortes zu sehen. Aber wie oft sind wir auch Rebellen, dass wir gegen das stehen, was Gott will und was wir erkannt haben. Der Jona hatte erkannt, Gott ist gnädig und das sind Feinde und ich möchte nicht, dass die umkehren. Gott, also Jona wusste das und war dagegen. Und was passiert, wenn so ein Herz rebellisch ist? Was passiert mit meinem Herzen dann? Wir sehen das beim Jona. Er geht nicht zurück und geht nicht zurück nach Gatsefa zu seinem Haus, zu seinem Garten. Vielleicht ist Erntezeit. Er sagt das Gott so, Gott hat nur eine Frage, ja, an ihn. Und er macht sich sozusagen auf den Hügel, guckt auf die Stadt, was passiert in seinem Herzen. Ja, sagt er, es wäre besser, ich würde sterben. Würden sagen, er ist depressiv, er hat eine Depression. Das kommt nicht überein. Das, wo drin er steht, das, was er sieht, wie Gott ist und das, was in seinem Herzen ist, das kommt nicht überein. Schon seit langer Zeit, schon seit dem Ruf, wo Gott ihn gerufen hat. Das ist ein Widerspruch in seinem Herzen zu dem, was Gott will. Und es macht ihn depressiv. Er will lieber sterben. Er sieht nicht mehr Anlass, weiter zu leben. Vielleicht lässt du dich, bevor es soweit ist, aufwecken. Aber es ist schwer, sich als Rebell aufwecken zu lassen. Ich weiß das von meinem Leben. Wie viele Dinge hat Gott getan? Mein großes Wachwerden. Ich habe gerade mit 26 mein Haus gekauft. War mit dem Chris im Wald, im Bäumefällen, zwei Buchen über 30 Meter hoch. Ja, Chris, du machst die zweite, ich mach die erste, alles gut. Und dieser Baum hatte einen Blitzschlag. Er fiel richtig in die richtige Richtung, aber in der Mitte brach er wie ein Zollstock zusammen. Und es kamen 22 Meter zurück und 10 Meter flogen in die richtige Richtung. Ich hörte ein Knacken und ich sah es dunkel werden über mir. Ein Ast, so dick wie ein Arm oder Bein, sah ich auf mich zukommen. Und dann hörte ich es nur noch krachen und ich war unter dieser Krone begraben. Hatte hinterher schwarz einen Arm, so armdick, schwarz über den Rücken, in der Mitte, über der Wirbelsäule, wie in ein Hämatom. Ich habe gedacht, ich werde in meinem Leben nicht mehr laufen können. Aber ich wusste eins, Gott will mich noch und Gott will mich noch gebrauchen. Das war mir eine Freude gewesen. Dann habe ich geguckt, ob ich meine Beine bewegen konnte. Dann gucke ich auf meinen Fuß und der lag neben dem Socken, dem Baumstumpf, ausgekugelt. Dann habe ich geguckt, ob ich den anderen Fuß bewegen konnte. Den konnte ich bewegen. Ein Dank, Ruf an Gott, ich bin nicht gelähmt. Gott braucht manchmal Dinge und Wege, um einen irgendwie zurechtzubringen. Und ich bin dankbar, dass wir so einen Herrn und Gott haben. Der Jona, der konnte in dieser äußeren Betrachtung irgendwie nichts damit anfangen. Und er setzte sich. Und Gott hat einen Weg, den er mit dem Jona geht. Und es hört nicht auf an Bestellungen Gottes. Er sah den Missmut und in diesen Missmut eines Menschen hineinzuwirken oder zu reden. Gott wollte ihn erst von seinem Missmut befreien. Gott bestellte einen Rizinus. Er war da. Innerhalb einer Nacht eines Tages und er brachte Schatten und bedeckte den Kopf des Jonas und er freute sich. Vorher war Depression da, jetzt war wieder Freude da über ganz kleine Dinge des Lebens und des Herzens. Freude da über diesen Rizinus. Aber Gott ist noch nicht am Ziel. Gott ist noch nicht am Ziel mit dem Jona. Und Gott geht weiter. Er lässt in diesen Tag, in dieser Freude. Aber es ist nicht das Ziel, wo Gott uns haben möchte. Und nicht der Weg, wo Gott uns haben möchte. Und er geht weiter in der nächsten Nacht, da wird ein Wurm bestellt. Und er stach diesen Rizinus und er verdorrte. Und am nächsten Tag, Jona steht auf und der Rizinus ist verdorrt. Und es geht weiter, Gott bestellte einen Ostwind. Und er wird versenkt von der Hitze der Sonne. Und schon wieder ermattet er, sinkt er nieder. Und nichts liegt ihm näher, wie sterben zu wollen. Nicht deshalb diesmal, was er gesehen hat, dass Gott ja ganz anders mit Ninive gehandelt hatte, wie es in seinem Herzen war. Diesmal war er von diesen Kleinigkeiten des Lebens selber betroffen. Diesmal konnte Gott vielleicht auch ganz anders nochmal mit ihnen reden und ihm durch das, was ihn selber traf und was ihm selber so nahe ging, konnte das dazu mitdienen lassen, seine Blickrichtung zu verändern. Gott redet wieder mit ihm. Gott lässt an seinen Kindern nicht locker. Gott lässt an dir nicht locker. Gott redet. Und er fragt ihn, und wie viele Fragen stehen hier in diesem Buch? Ist es recht, dass du wegen des Rizinuses zornig bist? Und er sprach, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinuses, um den du nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast. Der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und einer Menge Vieh. Ja, die Prophetie und das Bild des Jonas finden wir, denke ich, ganz oft auch im Neuen Testament. Wir finden das in dem Bild des verlorenen Sohnes. Der, der draußen war, der alles durchgebracht hat, sitzt drinnen. Und der, der immer beim Vater war, sitzt draußen. Auch ein Bild, denke ich, für, dass das Evangelium zu den Nationen geht und dass das Volk Israel außen vor ist. Wir finden es in den Gleichnissen des Weinbergs. Wir finden es in manchen Gleichnissen des Herrn Jesus. Das heißt, das Hochzeitsmahl, die Art des Handeln Gottes. Aber wir sehen hier eine so liebevolle Fürsorge mit dem Jona. Und ich denke, wir können was erkennen, dass Gott mit dem Jona zu seinem Ziel gekommen ist. Und zwar so vollkommen, in so einer schönen Weise, dass mich das unheimlich erfreut. Wie kann Jona von seiner Lebensgeschichte schreiben und mit Deutlichkeit deutlich machen, wie es um sein Herz bestand und in einer Feinheit und in einer Schönheit die Größe Gottes beschreiben, die Herrlichkeit Gottes beschreiben, dass er sich selbst ganz zurücknimmt und trotzdem nicht verschweigt, von seinem Leben, von seinem Herzen aufgedeckt ist, aber nichts in den Mittelpunkt gestellt ist und die Größe Gottes in einer so großen Weise niedergeschrieben, wie hier vom Propheten Jona. Das zeugt von Zurechtbringung. Wie offen ist dein altes Leben und wie offen ist die Größe Gottes und sein Wirken in deinem neuen Leben sichtbar, sichtbar, ablesbar für andere. Das ist die Frage, denke ich, die heute so in unserer Mitte stehen soll. Bist du ein Rebell wie ich? Bist du ein Rebell wie ein Jona? Lass doch die Güte Gottes an deinem Herzen wirken und lass es zu, dass die Gedanken Gottes auch die Gedanken deines Herzens werden, dass das Anliegen Gottes auch an anderen Menschen auch ein Anliegen an deinem Herzen wird, dass seine Wahrheit und seine Klarheit ganz neu einziehen kann. In der Deutlichkeit, wie der Jona so sein Leben niederschreibt. Lass unser Leben ein Brief Gottes sein, wo wo er schreibt und wo wir deutlich machen können zwischen dem, was Gott tut und wer wir als Menschen sind, zu seinem Zeugnis und zu seiner Verherrlichung.